In dieser Podcast-Episode werden wir die Mechanismen des Körpers aufdecken, die quasi das Abnehmen erschweren und welche quasi die Abnehmmechanismen des Körpers sind, damit man einem Kaloriendefizit entflieht und wie man auf der anderen Seite sicherstellen kann, dass man eine Diät erfolgreich beschreitet bzw. welche Anpassungen man vornehmen muss, um gegen diese Abwehrmechanismen in Anführungsstrichen entgegenzuwirken. Ein sehr spannendes, komplexes Thema, das Reinhören lohnt sich auf jeden Fall und wir hören uns gleich zurück nach dem Intro.
Willkommen beim No Bullshit Buddy, dem Fitness-Podcast vom Bestseller-Autor und Fitnessmodel Siad Roja. Erfahre endlich Klartext auf dem Weg zu deinem Traumkörper und alles über das Training für Muskelaufbau, eine gesunde Ernährung und nachhaltige Motivation. Enjoy und viel Spaß mit dieser Episode.
Hey, was geht ab? Hier ist Siad. Willkommen zu unserer Podcast-Folge. Willkommen zurück beim No Bullshit Buddy und heute mit einem super spannenden Thema, denn wir müssen uns heute, beziehungsweise ich möchte heute mit dir über die Energiebilanz sprechen, aber vor allem nicht, was die Kalorienaufnahme angeht, sondern was den Kalorienverbrauch angeht, beziehungsweise wie die Mechanismen des Körpers aussehen, um extrem viel Kalorien einzusparen, beziehungsweise subbewusst und unterbewusst einem Kaloriendefizit zu entfliehen. Und das ist häufig auch die Ursache, dass viele Menschen einfach auf eine gewisse Art Plateau stoßen während ihrer Fettverlustphase beziehungsweise einfach sich dessen nicht im Klaren sind, wie der Körper tatsächlich auf ein Kaloriendefizit reagiert und welche logischen beziehungsweise rationalen Anpassungen wir im Gegenzug zu diesen Anpassungen vornehmen, beziehungsweise diese Reaktion vornehmen müssen, damit wir tatsächlich sicherstellen können, dass unsere Diätphase langfristig erfolgreich verläuft, beziehungsweise dass wir wirklich das Ergebnis uns sichern können, weswegen wir auch eins angetreten sind, beziehungsweise warum wir uns überhaupt ins Kaloriendefizit begangen haben. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich bin mir sicher, hier wird es nicht nur einen großen Aha-Moment für dich geben. Von daher, lass uns gleich einsteigen, beziehungsweise, nein, stopp, halt. Ich habe jetzt eine große Ankündigung, die ich machen muss und ich hoffe, ich lehne mich damit jetzt noch nicht zu sehr aus dem Fenster. Und zwar diese Woche, heute ist jetzt Montag, der 4. Oktober. Und zwar ist es ein Projekt, an dem wir seit 2 Jahren arbeiten. Seit 2 Jahren haben wir diese eine Krücke, mit der wir uns irgendwie rumschlagen, die total altbacken ist und gar nicht uns entspricht, was wir eigentlich sind, unser Shop. Unser Shop ist furchtbar langsam, ist furchtbar eingeschränkt und ich bin ja der Dümmste bei uns in der Firma. Es gibt trotzdem noch ein paar intelligentere Menschen bei uns, aber ich habe technisch komplett 2 linke Hände. Ich bin froh, dass ich diesen Podcast aufnehmen kann, ansonsten kann ich trainieren und bin ein hohler, dummer Bodybuilder in Anführungsstrichen. Ich mache mir immer lustig über die Stereotype. Nichtsdestotrotz habe ich von Technik überhaupt keine Ahnung und wir sitzen seit 2 Jahren auf dieser Krücke in unserem Shop, der total eingespannt ist. Und ja, seit 2 Jahren arbeiten wir daran an einer neuen Lösung. Diese neue Lösung ist jetzt hoffentlich in dieser Sekunde schon live. Ich weiß nicht ganz genau, je nachdem, wo du diese Podcast-Episode hörst, jetzt auf iTunes bzw. Spotify, kann es sein, dass die Episode vorher online geht, bevor der neue Shop online ist. Nichtsdestotrotz bedeutet das für dich erstmal eine ganze Menge. Erstens, es ist eine komplett neue Umgebung, die ist modern, die ist sexy, die ist schlank, die ist schnell, die ist snappy sozusagen, das macht richtig viel Spaß, davon hast du jetzt noch nicht ganz so viel. Ich möchte dich aber einladen, diesen neuen Shop auszutesten, denn das Ganze kann natürlich eine gewisse Form von Kinderkrankheiten haben oder dass man ein bestimmtes Produkt einfach nicht bestellen kann, weil es Fehler gibt und ich möchte dir quasi den Anreiz zum Testen schaffen, das haben wir noch niemals gemacht in unserer ganzen Geschichte, seitdem es Quantum Leap Fitness gibt, möchte ich dir einen Rabattcode über 15% auf das gesamte Sortiment geben, sobald der neue Shop online ist. Du kannst das sehen, wenn du auf www.quantumleapfitness.de gehst und die Startseite da ein großes gelbes Bild von mir ist, wo drauf steht 15% auf alles mit dem Code NEWSHOP, also N-E-W Shop, alles zusammengeschrieben. Diesen Gutscheincode kannst du am Ende an deinem Warenkorb eingeben und du sparst auf alles, auf den kompletten Warenkorb 15%. Das gab es noch nie, das wird es auch nie wieder geben. Ich bin überhaupt kein Fan davon, mit Rabatten zu arbeiten bzw. irgendwie großen Nachlass zu geben, weil das geht nicht. Wir geben gleich den bestmöglichen Preis bzw. die bestmögliche Qualität im ersten Schritt. Nichtsdestotrotz kann ich dich einladen, das jetzt Ganze zu machen und auch, Entschuldigung, dass ich jetzt so viel Werbung mache, aber es ist einfach ein riesengroßes Projekt, beziehungsweise, was eine sehr coole Neuigkeit für dich ist mit diesem neuen Shop, gehen jetzt auch wöchentlich wieder 2 neue Blogbeiträge live. Vorher habe ich mich bemüht, alle zwei Wochen einzuschreiben, also einen Artikel zu schreiben. Das war jetzt aber nicht mehr möglich, weil ich so sehr am neuen Buch geschrieben habe, weil wir so sehr am neuen Shop gearbeitet haben. Und da ist einfach die Kapazität nicht mehr da gewesen. Es sind jetzt schon brandneue, der Shop ist jetzt schon live, Artikel online zu vor allem dem Thema Muskelaufbau im Alter, eine Podcast-Episode, die in der Vergangenheit sehr positiv aufgefasst wurde und wo sich die Leute mehr Wissen dazu gewünscht haben. Das ist ein riesengroßer, wahnsinnig großer Blogbeitrag geworden. Muskelaufbau im Alter zum Beispiel und viele andere neue Artikel. Das heißt, du findest schon jetzt neue, brandneue Artikel auf Quantum Leap Fitness, neue wissenschaftliche Artikel zum Thema Muskelaufbau, Fettverlust, Ernährung und Supplementen. Und du kannst jetzt damit rechnen, dass zwei neue Artikel jede einzelne Woche online gehen und die findest du dann hoffentlich jetzt in diesem Moment. Ich weiß es nicht genau, auf www.quantumleapfitness.de. Check das auf jeden Fall aus. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir ein Feedback dalassen könntest auf Instagram zum Beispiel. A, was dir gut gefällt, B, was vielleicht noch besser werden kann oder aber C, wenn es wirklich irgendwelche Probleme gibt. Damit würdest du mir persönlich einen riesengroßen Gefallen tun, auch wenn wir schon viel testen, denke ich, wenn nochmal 1000 andere Augen drauf gucken, kommen wir da schnell auf den Nenner. So, okay, tut mir leid, dass ich jetzt so viel darüber gequatscht habe. Es ist einfach ein riesengroßes Mammutprojekt, was uns schon sehr, sehr, sehr lange beschäftigt. Ich möchte jetzt aber vor allem jetzt mit dem Content einsteigen, beziehungsweise jetzt mit der Podcast-Episode und deswegen sind wir hier und diese Podcast-Episode hat es wirklich in sich, beziehungsweise wenn man lernt, diesen Mechanismus dahinter zu verstehen, denn der ist wahnsinnig wichtig, damit man eben nicht auf ein Fettverlustplateau stößt, damit man immer weiter voranschreiten kann, beziehungsweise dass man einfach, ja, Klarheit im Denken hat, wie der Körper wirklich funktioniert. Und dafür müssen wir im ersten Schritt in das Thema der Energiebilanz nochmal einsteigen. Und das Thema der Energiebilanz, ne, das ist mir jetzt nochmal ganz, ganz, ganz klar geworden, nachdem ich jetzt an meinem neuen Buch arbeite. Das Thema der Energiebilanz ist ein unfassbar komplexes Thema und wir hatten schon eine andere Podcast-Episode das thematisiert, ne, da ging es um Kiko versus Insulin und da habe ich das ja schon besprochen, Calories in versus Calories out, ist ja quasi der Begriff für diesen Mechanismus, ne? Wir essen mehr Kalorien, als wir zu uns nehmen und wir nehmen zu an Substanz, an Körpersubstanz, hoffentlich Muskelmasse und Fett, beziehungsweise wenn wir Fett verlieren möchten, müssen wir weniger Energie zuführen, als wir am Tagesende verbrauchen. Jetzt haben wir quasi diese Waage, ne? Können wir sagen, links ist die Kalorienzufuhr. All das, was wir zu uns nehmen. So, ja, okay, wir essen so viel. Und dann gibt es jetzt eine unqualifizierte Meinung, die sagt, ja, iss einfach weniger und schränk dich ein bisschen an, dass du nicht mal so viel frisst sozusagen. Oder iss die Hälfte oder so. Wirklich diese ganz überdroschenen, ganz alten Ratschläge, wie man Gewicht verliert, wo jeder logische Mensch, da musst du nicht mal logisch denken können, wo jeder sagt, ja klar, muss ich irgendwo weniger essen, damit ich abnehmen möchte. Ist jetzt keine Rocket Science sozusagen. Nichtsdestotrotz ist die Kalorienaufnahme auch eine sehr komplexe, vielschichtige Thematik. Und die Kalorienaufnahme wird bestimmt vom eigenen sozialen Status, von den ökonomischen und finanziellen Mitteln, vom Wissensgrad, vom Freundeskreis, von den Arbeitsbedingungen etc. pp. Und man kann nicht einfach nur immer sagen, ja, der frisst ganz viel oder die frisst ganz wenig oder was auch immer. Es ist wirklich sehr komplex und Bildung ist vor allem und Wissen ist hier ein großer Schlüssel, der dieses Problem löst. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, es soll jetzt um diese zweite Hälfte gehen. Also jetzt mental die rechte Hälfte der Waage sozusagen. Ne? Die Energiebilanz ist ja wie eine Art Waage, die kippen kann. Und dort haben wir vier Faktoren, die den Kalorienverbrauch bestimmen. Und während wir auf der einen Seite die Kalorienaufnahme relativ gut tracken können und zählen bzw. dokumentieren können, auch wenn das auch wieder in sich, wieder kann man wieder ein Fach aufmachen, seine eigenen Probleme hat, aber über die haben wir auch schon bereits gesprochen, über die Fehler des Trackings etc. pp., ist vor allem die genaue Bestimmung des Kalorienverbrauches so gut wie unmöglich, beziehungsweise nicht feststellbar. Wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass es, ja, es gibt Fitnessuhren, Fitness-Tracker etc. pp., die sind aber alles nur intelligente Schätzungen, nicht mehr, sie sind kein hundertprozentiges Bild der absoluten Realität. Nichtsdestotrotz, und darüber sprechen wir jetzt ja heute, und es reicht, wenn man dieses Modell zumindest verstanden hat, gibt es ja vier Faktoren, die den Kalorienverbrauch letzten Endes bestimmen. Das erste ist der Grundumsatz. Davon haben wir alle schon mal gehört, ganz normal. Der Grundumsatz sind quasi die Erhaltungskalorien, beziehungsweise die lebensnotwendigen Kalorien, die wir einfach brauchen, damit wir grundsätzlich all die lebenserhaltenden Funktionen aufrechterhalten können. Das sind sämtliche Stoffwechselprozesse, das sind die Versorgung von Energie der lebensnotwendigen Organe, die Zellreproduktion etc. pp. Das ist so der Grundumsatz. Das brauchen wir alles, um grundsätzlich am Leben zu bleiben, selbst wenn wir uns keinen Millimeter am Tag bewegen würden. Der zweite große Faktor und der zweite große Faktor, was den Kalorienverbrauch angeht, darüber haben wir schon sehr oft gesprochen und werden wir vielleicht auch in Zukunft noch oft sprechen, was einfach ein so spannendes Thema ist, ist der Faktor des NEATs, also NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. All der Kalorienverbrauch, der nichts mit Sport zu tun hat. Der dritte große Faktor ist der Faktor des Sports, also all der Kalorienverbrauch, der durch Sport entsteht. Sei das jetzt Krafttraining, Cardiotraining oder Vereinstraining, weil man ja in einem Fußball-, Volleyballverein ist oder was auch immer. Das ist all der Kalorienverbrauch, der durch Sport entsteht. Und dann haben wir den Thermic Effect of Food. Also all, du musst dir so vorstellen, wir nehmen ja Nahrung zu uns, die drei großen Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Und das alles hat ja Energie, Kalorien. Da möchte der Körper ja ran, weil wir davon ja leben und ATP bilden. Damit der Körper aber an diese Kalorien und an diese Energie rankommen kann, muss er auch Kalorien verbrauchen. Also er muss ja die Lebensmittel aufspalten, er muss die Makronährstoffe in Anführungsstrichen aufspalten, um letzten Endes an die tatsächliche Energie auch heranzukommen. Und das kostet ebenfalls Kalorien. Wir verbrauchen Kalorien, um überhaupt erst an die Kalorien ranzukommen. Das ist, ja, wie du, weiß nicht, wenn du ein Lagerfeuer machen willst, da müssen wir auch erst Kalorien verbrennen, um das Holz zubereiten. Und auch wenn das im Nachhinein regenerativ ist und wir eine Wärme haben und nicht erfrieren im Winter sozusagen, jetzt metaphorisch gesprochen, verbrauchen wir ja trotzdem erstmal Energie, um Kalorien zu bekommen. Beziehungsweise wir brauchen Energie, um Energie zu bekommen. Okay, diese vier Faktoren sind maßgeblich dafür entscheidend, wie auch der Körper auf ein mögliches Kaloriendefizit reagiert, beziehungsweise diese Faktoren ändern sich maßgeblich und das muss man verstehen. Jetzt eine kleine Denkaufgabe für dich. Und das ist mein Problem als Coach, das ich immer noch habe und wo ich immer eingrätsche, vor allem bei der 90-Tages-Challenge, wenn Leute mit einer absoluten Sicherheit, mit einem absoluten Selbstbewusstsein behaupten, ich bin 300 Kalorien im Defizit. Ich bin 500 Kalorien im Defizit. Wo ich immer sage, woher weißt du das? Wie kannst du dir da so sicher sein? Und zumindest diese Podcast-Episode sorgt jetzt vermutlich für ein bisschen Unsicherheit, aber auch für mehr Klarheit im Umkehrschluss. Du wirst gleich wissen, was ich meine. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir genau wissen, wir haben den Durchschnitt. Wir kennen unsere Erhaltungskalorien. Wir trainieren 3 bis 4 Mal die Woche. Wir haben immer den gleichen Gang zur Arbeit. Irgendwie der Haushalt ist immer alles gleich. Und wir sagen, okay, wir verbrauchen 3000 Kalorien. Jetzt fürs Beispiel. Das ist ein Beispiel. Und dann nehmen wir jetzt 3000 Kalorien über die Nahrung zu uns. Dann sind wir ja quasi exakt auf Erhalt. Nicht im Überschuss, nicht im Defizit, auf Erhalt. Also Erhaltungskalorien. Wir nehmen 3000 Kalorien zu uns und wir verbrennen 3000 Kalorien. Okay, jetzt kommt natürlich die Logik dahinter, sagt, okay, ich möchte jetzt Fett verlieren, ich habe das verstanden, ich begebe mich also in ein Kaloriendefizit. Ich subtrahiere also jetzt von diesen 3000 Kalorien, die ich zu mir nehme, was die gleiche Menge ist oder was exakt dem entspricht, was ich tatsächlich auch verbrauche, subtrahiere ich nun 500 Kalorien. Wie hoch ist das Kaloriendefizit? Jetzt könnte man so, ich kann das nicht, aber jetzt kannst du dir mental vorstellen, dass so, wer wird Millionär? Musik läuft so tick-tock, tick-tock. Und da ist die Frage, Antwort A, das Kaloriendefizit beträgt 500 Kalorien. B, 400 Kalorien. Es ist gar kein Kaloriendefizit vorhanden oder ich bin im Überschuss von 300 Kalorien. Was ist die richtige Antwort? Die richtige Antwort ist auf jeden Fall nicht, dass man sich in einem Kaloriendefizit von 500 Kalorien befindet. Korrekt gehört. Wenn wir Erhaltungskalorien von 3000 Kalorien haben und unsere Nahrungszufuhr auf 2500 Kalorien absenken, ergibt das kein Kaloriendefizit von 500 Kalorien. Jetzt, oh, warum nicht? Ist doch einfache Mathematik. Ja und nein. Und das Ganze möchte ich jetzt im Detail erklären, beziehungsweise damit du logisch und rational nachvollziehen kannst, warum wir zum heutigen Fazit der Podcast-Episode kommen sozusagen. Gucken wir uns jetzt also die vier Faktoren an, die den Kalorienverbrauch bestimmen. Nochmal zusammengefasst, erstens Grundumsatz, zweitens der Need, drittens Sport und viertens der TEF, der Thermic Effect of Food. Warum ergibt quasi eine Subtraktion, das Subtrahieren von 500 Kalorien kein Kaloriendefizit von 500 Kalorien? Angefangen können wir mit dem kleinsten Ebene des Kalorienverbrauches, weil der ist sofort logisch und rational, sofort nachvollziehbar. Das ist der TEF, der Thermic Effect of Food. Sobald wir 500 Kalorien weniger zu uns nehmen, nehmen wir ja auch weniger Nahrung zu uns, also nur noch Nahrung im Wert von 2500 Kalorien anstatt Nahrung im Wert von 3000 Kalorien. Es kostet den Körper also weniger Aufwand, um an diese Kalorien zu kommen. Er bekommt auch weniger, ne, leider. Er muss aber auch nicht mehr ganz so viel Energie aufwenden, um an diese, ja, geringere Kalorienzufuhr zu kommen. Anstatt, ist jetzt eine fiktive Zahl, weil es auch ein bisschen immer von der Makronährstoffverteilung abhängt, wie hoch der TEF ist, ne, desto höher die Proteinzufuhr ist zum Beispiel, desto mehr Kalorien verbrauchen wir. Sagen wir jetzt einfach mal, wir verbrauchen auf 3000 Kalorien 200 Kalorien, um an diese Kalorien ranzukommen. Jetzt senken wir das aber ab und kommen damit vielleicht nur noch auf 160 Kalorien, die es den Körper kostet, um an unsere Nahrungskalorien ranzukommen. Das heißt, sobald wir unsere Kalorienzufuhr reduzieren, also bei den Calories in, verringert sich auch der TEF, der Kalorienverbrauch, um an die Kalorien zu kommen. Und das schmälert sofort und ohne, dass wir irgendwie irgendwas anders gemacht hätten, sofort den Kalorienverbrauch. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Mit einer erfolgreichen Diät reduziert sich der Grundumsatz. Das heißt, wenn wir Gewicht verlieren, was in der Regel Hand in Hand geht mit einer Reduktion des Körperfettanteils. Es muss nicht, es kann aber sein und es ist zumindest wahrscheinlich, dass sobald wir, ich sage ja immer, das Ziel kann es nicht nur sein, leichter zu werden. Wir wollen ja den Körperfettanteil verlieren bzw. die Muskelmasse vermehren. Nichtsdestotrotz geht es besonders in einer Fettverlustphase häufig Hand in Hand, dass wir sowohl Körperfettanteil verlieren als auch Körpergewicht bzw. einfach Substanz und Körpermasse. Hier wissen wir aus der Wissenschaft ganz klar, dass sobald wir einfach an Körpersubstanz verlieren, verringert sich unser Grundumsatz. Das hat nichts damit zu tun, dass irgendwie unser Stoffwechsel einschläft oder kaputt ist oder langsam ist oder was auch immer. Es bedeutet einfach nur, dass weniger Gewebe mit Energie versorgt werden muss. Das heißt, eine erfolgreiche Diät führt automatisch zu einem geringeren Kalorienverbrauch. Das heißt, je besser, je erfolgreicher wir diäten, desto weniger Kalorien verbrauchen wir ganz automatisch. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Wir reden jetzt nicht von 1000 Kalorien weniger und warum dann eine gewisse Kalorienreduktion oder eine gewisse Kalorienmenge ab einem bestimmten Punkt nicht mehr funktionieren kann. Es passiert aber. Punkt Nummer 3 ist der Need-Faktor. Und das ist der größte Mechanismus des Körpers, um einem Kaloriendefizit zu entfliehen. Und das ergibt evolutionär betrachtet auch nur Sinn. Der Need, habe ich schon oftmals gesagt und werde ich auch oftmals noch auf diesem Punkt rumreiten, ist direkt nach dem Grundumsatz die größte Stellschraube, was den Kalorienverbrauch angeht. Und es ist die größte Stellschraube des Körpers selbst, um einem Kaloriendefizit zu entfliehen. Und zwar unterbewusst und unbemerkt sozusagen. Ganz einfach, indem wir ein bisschen lethargischer sind, indem wir ein bisschen müder sind, indem wir ein bisschen mehr Zeit auf der Couch verbringen, vielleicht nicht mehr ganz so redebedürftig sind, nicht mehr ganz so viel wild rumgestikulieren, artikulieren, rumwippen am Arbeitsplatz, nicht mehr ganz so energisch die Pflanzen zu Hause abstauben oder was auch immer. Ja? Und hier gibt es quasi keine Pauschallösung, außer dass man zumindest eine gute Lösung für das Problem ist, dass man halt seine Schritte trackt und dass man jeden Tag auf eine gewisse Mindestzufuhr an Schritten gelangt. Deswegen empfehle ich das ja so sehr. Da gibt es ja diese magische Zahl von 10.000 Schritten, hatten wir schon oft besprochen. Aber ein gutes Mindestmaß, zumindest aus dem Aspekt der höchstmöglichen Gesundheitserwartung, sind ja diese 7.400 bzw. 7.500 Schritte jeden einzelnen Tag. Und damit kann man so ein bisschen entgegenwirken, diesem Mechanismus. Der zweite Punkt, wie man da entgegenwirken kann, ist, dass man zumindest ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass sich der Need verringern wird. Punkt. Und dass man sein Bestmögliches tun sollte, um irgendwie auf irgendeine Art und Weise mehr Alltagsbewegung reinzubekommen. das Haus, das Auto ein bisschen weiter weg parken von der Wohnung, vom Haus, eine Bus- und Bahnstation früher aussteigen, den Gang zum Supermarkt zu Fuß zurücklegen und nicht mit dem Auto. Es sind diese kleinen Dinge, weil besonders am Nachmittag oder am Wochenende oder wann auch immer, wird der Körper einen dazu zwingen, mehr Zeit auf der Couch zu verbringen. Man fühlt sich ein bisschen mehr motiviert, sich eher hinzulegen. Und ich kenne das auch immer aus meinen alljährlichen Diätphasen. Es passiert einfach. Und es sind vor allem diese unterbewussten Stellschrauben und Mechanismen, die hier einfach wirken. Und dagegen können wir uns nur bis zum gewissen Teil wehren, in Anführungsstrichen. Und der letzte große Punkt, jetzt denkt man ja, okay, ich kann ja einfach mehr Sport machen. Nein, leider auch nicht. Und hier zeigt die Wissenschaft, dass wenn wir zumindest exzessiv Sport betreiben oder exzessives Cardiotraining machen zum Beispiel, dass wir diesen Kalorienverbrauch nicht, wie man es logischerweise erwarten könnte, 1:1 zu unserem finalen Kalorienverbrauch am Tagesende hinaufrechnen kann. Das heißt, wir können einfach nicht, indem wir zum Beispiel joggen gehen oder zusätzliches Cardiotraining machen, nicht erwarten, dass unser Kalorienverbrauch einfach linear nur ansteigt und wir damit das Kaloriendefizit erhöhen. Denn was passiert, und das zeigt die Wissenschaft, das zeigt die Realität, ist, dass wenn wir exzessives Cardiotraining besonders betreiben, das in fast, nicht 1:1, aber fast in dem gleichen Maße, wie wir Kalorien durch den Sport verbraucht haben, wir diese Kalorienanzahl später im Laufe des Tages oder am nächsten Tages einsparen werden, weil der Verbrauch über den Need-Faktor drastisch geringer sein wird. Und das ist auch wieder nur eine kluge Maßnahme des Körpers, dass wenn einfach trotz Kaloriendefizit eine große äußere Belastung stattgefunden hat, dass er irgendwie versucht, diesem Defizit wieder zu entfliehen und dieses Defizit nichtig zu machen. Und die Antwort ist quasi nicht einfach nur abgesehen von der mentalen Ebene oder dass man sich gezwungen fühlt, jeden Tag nur Sport zu machen, etc. pp. Ist es quasi nicht die Antwort, einfach exzessiv viel Sport zu machen. Das ändert nichts daran, dass wir im Krafttraining sein müssen, das ändert nichts daran, dass wir eine moderatere, erhöhte Alltagsbewegung haben sollten, etc. pp. Es ist aber zumindest, und ich sage auch nicht, dass Cardio-Training nicht mehr Kalorien verbraucht, das habe ich nicht gesagt. Der Punkt ist, dass man das nicht 1:1 on top rechnen kann. Das heißt, aus all den vier Faktoren, die wir haben, Grundumsatz, Need, Sport und TEF, verringern sich im Kaloriendefizit alle Faktoren. Nicht alle sofort, aber nach einer gewissen Zeit verringern sich all diese Faktoren und wir verbrauchen weniger Kalorien. Das heißt, sobald wir uns in einem Kaloriendefizit von in Anführungsstrichen 500 Kalorien begeben, sind wir in Wahrheit vielleicht nur in einem Kaloriendefizit von 250 Kalorien. Und es ist quasi ein Trugschluss anzunehmen oder selbstbewusst zu sagen, ich bin in einem Kaloriendefizit von 400, 300, 500 Kalorien oder was auch immer. Wo ich dann aber sage, wie kannst du dir da so sicher sein? Wir können diesen Wert niemals genau feststellen. Plus der Körper hat diverse Mechanismen, um diesem Kaloriendefizit zu entfliehen. Was also die Lösung von diesem Dilemma? Es heißt nicht, also Punkt Nummer 1, das ändert nichts an der Bedeutung der Energiebilanz, beziehungsweise dass Kalorien nicht der entscheidende treibende Faktor sind. Es zeigt halt nur, dass wir einen sehr intelligenten, evolutionär ausgeformten, beziehungsweise ausgereiften Körper haben, der dynamisch auf seine Umwelt reagieren kann. Was, wie gesagt, was evolutionär super wertvoll und logisch ist sozusagen, dass das stattfindet. Nichtsdestotrotz, wenn wir besonders natürlich unseren Körperfettanteil verringern wollen, weil wir eine bestimmte Optik einfach mal anstreben wollen im Leben oder weil wir Körperfettanteil verlieren wollen, weil wir einfach gesünder leben wollen, weil wir uns besser fühlen wollen und dieses Problem einfach endgültig gelöst haben wollen, müssen wir in Betracht auf zum Beispiel eine Fettverlustphase von 12 Wochen bzw. 3 Monaten, wie es ja in der 90-Tages-Challenge ebenfalls der Fall ist, mit der Zeit reagieren und unsere Kalorienzufuhr immer weiter reduzieren. Das heißt jetzt nicht, dass man alle 2 Tage seine Kalorienzufuhr senken soll. Das habe ich nicht gesagt und davor rate ich klar ab. Bitte nicht quasi mir die Zunge im Mund umdrehen. Wir müssen Anpassungen vornehmen. Die sind notwendig, die sind wichtig. Das heißt aber nicht, dass wir jeden Tag weniger Kalorien essen sollen und am Ende irgendwie nur noch mit 50 Kalorien übrig sind. Nein, Man kann sich aber diesen Marker setzen, dass man alle 4 Wochen bzw. zweimal, maximal dreimal während einer Fettverlustphase die Kalorienzufuhr reduziert um ungefähr jeweils 5%. 5% ist ein sehr guter Marker bzw. eine sehr gute Senkung der Kalorienzufuhr, um diesem Mechanismus entgegenzuwirken und um sicherzustellen, dass zum Beispiel ein Kaloriendefizit in Anführungsstrichen von 300 Kalorien auch permanent ein Kaloriendefizit in Anführungsstrichen von 300 Kalorien bleibt. Ja, das heißt, wir haben zum Beispiel eine Diätphase und so sieht das bei mir in der Praxis aus. Ich beginne den ersten Monat mit 2800 Kalorien, nehme wunderbar Gewicht ab, verliere das erste Körperfettanteil, alles wunderbar und gegen Ende des ersten Monats fängt das langsam an zu stagnieren, es wird langsamer. Dann weiß ich, alles klar, es ist jetzt der Moment gekommen für die erste Anpassung. Ich gehe auf 2700 Kalorien runter und beziehungsweise ja irgendwie sowas in dem Dreh. Also wie gesagt, je nach Kalorienmenge sind diese 5% zwischen 90 und 120, 130 Kalorien, irgendwie sowas, Pi mal Daumen, ist diese Range dieser 5%igen Anpassung. Aber jetzt einfach mal, um jetzt bei dem, einfach bei jetzt simplen Zahlen zu bleiben, um das Beispiel zu verdeutlichen. Ich gehe also um 5% runter mit der Kalorienzufuhr, beziehungsweise auf 2700 Kalorien und siehe da, es läuft wieder. Es geht wieder voran, es geht wieder alles in die richtige Richtung für 2 bis 3 Wochen. Dann fängt es wieder an, langsamer zu gehen. Dann weiß ich wieder, alles klar, ich bin vielleicht immer noch in einem Kaloriendefizit und mein Körper hat es noch nicht geschafft, das Defizit quasi in Anführungsstrichen zu eliminieren, aber es ist mittlerweile so gering, dass die Fortschritte so langsam sind, dass es für mich unmotivierend ist. Von daher folgt die nächste Anpassung, das ist bei mir dann meistens so um die 2600 Kalorien und damit komme ich dann auf ungefähr 9-8% Körperfettanteil, beziehungsweise ist eine Frage der Zeit, wie lange ich dann dabei bleibe. Aber 2600 ist für mich schon so eine, in Anführungsstrichen, untere Schmerzgrenze, wo es wirklich immer nach unten geht. Und aber diese 2600, in meinem persönlichen Falle, mache ich halt erst am Schluss. Ne, es bringt nichts, das zu früh zu machen, weil dann ist das Defizit zu groß. Mir fehlt die Kraft für das progressive Krafttraining nach wie vor. Ich kann nicht mehr so viel essen. Der Hunger wird zu groß. Hinten raus geht das dann aber schon, ne, weil ich auch schon leichter geworden bin. Ich habe vielleicht 5, 6 Kilo abgenommen und vielleicht geht es dir ganz genauso. Also, Fazit. Der Körper verbraucht weniger Kalorien, sobald wir uns im Kaloriendefizit befinden. Über die Mechanismen des Grundumsatzes, des Need-Faktors, durch den Kalorienverbrauch, der durch Sport entsteht, beziehungsweise dass wir auch einfach nicht mehr so hart und intensiv trainieren und den Kalorienverbrauch, der durch Sport hinzukommt, meistens eher noch, ja, wie soll ich sagen, aus- oder angeglichen wird auf unseren normalen Umsatz durch den Need-Faktor, damit wir einfach nicht 1:1 in einem Kalorienüberschuss sind. Und Punkt Nummer 4, wir verbrauchen weniger Kalorien über den Thermic Effect of Food, einfach weil wir weniger Nahrung zu uns nehmen, die aufgespalten und verwertet werden muss. Das ändert nach wie vor aber nichts an der Notwendigkeit der Energiebilanz, beziehungsweise dass das Thema Calories in versus Calories out nicht funktioniert oder irgendwie in sich verkehrt oder falsch ist. Und das ist in Wirklichkeit die Kohlenhydrate dann schuld sind oder was auch immer. Nichtsdestotrotz ändert es nichts an der Praxis und wir müssen mit der Zeit unsere Kalorienzufuhr senken und logische Anpassungen vornehmen, um gegen diesen Mechanismus entgegenzuwirken, beziehungsweise um sicherstellen zu können, dass wir uns auch tatsächlich langfristig in einem Kaloriendefizit befinden. Und das sind die Mechanismen, wie der Körper versucht, einem Kaloriendefizit zu entfliehen, wie er versucht, den Fettverlust zum Stagnieren zu bringen. Und das ist gleichzeitig die logische Antwort, um dieses Dilemma direkt im Keim zu ersticken, beziehungsweise um einem möglichen Plateau zu entfliehen. Also, ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Bedenk das bitte bei deiner nächsten Fettverlustphase. Und ja, setz das mal so ein bisschen in Klammern, dass du die und die Zahl tatsächlich im Kaloriendefizit bist, sondern schau eher, was die Waage macht, was der Spiegel macht, was die Umfänge machen und reagiere dann darauf klug und intelligent mit einer eventuellen Anpassung, die früher oder später tatsächlich aber stattfinden muss. Yes, das ist einer der tatsächlichen Premium-Informationen hinsichtlich des Fettverlustes und wenn dir diese Informationen massiv weiterhelfen auf deiner Fettverlustreise bzw. auf deiner Fitnessreise, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du dir 2 Minuten Zeit nimmst und mir eine positive Bewertung auf iTunes dalassen könntest. Davon lebt quasi mein Dopamin, was diesen Podcast primär steuert. Ne, da gibt es ja keinen anderen großen Benefit davon, außer dass ich möchte, dass du die Fitnessfibel noch besser umsetzt, dass du noch in eine noch bessere Umsetzung kommst und auch vor allem, wenn du zum Beispiel Kunde oder Kundin bei Quantum Leap bist, dass du einfach mit den Produkten noch mehr Erfolg erzielst und am Ende des Tages deine großen Fitnessziele erreichst. Von daher würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du die kurze Zeit nimmst und mir eine Bewertung da lässt. Ansonsten schau auf jeden Fall auch im Shop da Shop rein, im neuen Shop. Du sparst aktuell und nur diese Woche. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob er jetzt schon in diesem akuten Moment wirklich live ist, der neue Shop, aber Dienstag, Mittwoch ist er auf jeden Fall online und bis Ende der Woche sparst du auf deine gesamte Bestellung 15%, auch auf die vorgestellten Trainingsprogramme, auf das Elitebuch, auf den Bootybuilder zum Beispiel, aber auch vor allem auf Geschichten wie das Recovery Pro, was ich empfehlen kann, unser Whey Protein oder aber auch unser Poseidon. Und damit tust du nicht nur dir einen Gefallen, sondern unterstützt auch direkt meine Arbeit und sorgst auch damit dafür, dass es mich und diesen Podcast in Zukunft auch noch geben wird, beziehungsweise geben kann. Yes, in diesem Sinne, hab eine gute, erfolgreiche, progressive neue Fitness- und Trainingswoche. Bleib gesund, bleib munter, bleib negativ, aber gleichzeitig positiv, solange was auch immer noch in der Luft rumschwirrt oder wie auch immer. Wobei, da ist eine spannende Studie rausgekommen. Ich habe immer Angst, keine Ahnung, ich denke, wenn man das Wort in den Mund nimmt, dann kommt man auf so eine komische Blacklist oder so. Wie gesagt, ich sehe das ein bisschen, ist auch egal, wie ich das sehe. Zum Thema des der C-Geschichte, die gerade die ganze Welt beschäftigt, gibt es eine neue Studie, die erschienen ist, und zwar zum Thema Auswirkungen von Krafttraining auf die Verläufe der C-Erkrankung. Und das hat ganz klar gezeigt, dass man mildere Symptome hat, mildere Verläufe, wenn man regelmäßig im Krafttraining ist. Von daher noch ein Grund, einer von tausend vielen anderen Gründen, warum man regelmäßig im Krafttraining sein sollte, dann haut einen auch nicht mal das um. Also nee, das habe ich jetzt nicht gesagt, Entschuldigung, jetzt habe ich was falsch gesagt. Die Auswirkungen, die Risiken sind geringer, wenn man weniger im Krafttraining ist, damit man schwere Verläufe hat. Das habe ich gesagt, nicht das andere. Das andere heißt, dass das Krafttraining einen dagegen schützen würde, das tut es nicht. Aber es sorgt zumindest für mildere Verläufe und ein stärkeres Immunsystem, auch gegen sämtliche andere Erkältungen und Krankheiten, die besonders jetzt im Herbst so in der Luft rumschwirren. Also von daher, sei fleißig, werd geil und sei progressiv. Yes, ich bin raus für diese Podcast-Episode. Wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. Bis dahin, ich bin raus, dein Seat. Ciao.